zusammen.
Einen schönen guten Morgen. Ja, ich danke auch sehr Irene, danke auch Carola, danke an die ganze Gemeinde, an den Pastor, der ja heute nicht da ist, für die Möglichkeit, dass wir zusammen hineinschauen in die Situation der verfolgten Christen. Und schon so viel Gutes heute Morgen und Richtiges gesagt worden. Die Christen auf der einen Seite, sie stehen in einer großen Bedrängnis, auf der anderen Seite erleben sie die Wirksamkeit von Gottes Wort und die Kraft von Gottes Wort. Und ich merke immer wieder, wie dann wir als Christen im Westen etwas erstaunt sind und vielleicht sogar in Versuchung geraten, unsere Brüder und Schwestern in diesen Ländern irgendwie in ungebührlicher Weise zu glorifizieren, weil sie um ihres Glaubens willen Leid auf sich nehmen, wo wir sagen, ach du liebe Zeit, das würde ich nie oder das könnte ich nie tun oder das könnte ich nicht aushalten. Ich merke das bei meinen Begegnungen dann mit den Brüdern und Schwestern in den unterschiedlichen Ländern, Pakistan, Ägypten, Irak, ganz unterschiedlich. Sie sehen sich gar nicht als irgendwie ganz besondere Christen, sondern in dieser Situation erleben sie, dass sie Zugang haben zu Jesus, und dieser Zugang, diese Nähe von Jesus, das ist das, was sie stärkt, das ist das, was sie weiterlaufen lässt. Und ob dieser Zugang zu Jesus oder diese Nähe von Jesus dann unmittelbar bedeutet, dass sie getötet werden, weil sie bei ihrem Glauben bleiben, oder dass sie aus dieser Situation gerettet werden, weil Jesus da ist, das ist für sie irrelevant. Relevant ist nur, dass sie nahe bei Jesus sind. Und das schafft natürlich eine Qualität des Glaubens, wo es nicht um den Ausgang einer Situation geht, sondern wo es um deine Beziehung zu Jesus zuallererst geht. Und was Jesus dann mit dir macht oder wie er mit dir weitergeht in dieser Situation, das überlass mal den Herrn. Der macht's dann schon richtig. Einer hat schon verstanden. Amen. Wenn unser Glaube primär darauf ausgerichtet ist, dass Umstände sich verändern, dann müssen wir das vielleicht noch einmal hinterfragen. Denn das ist vielleicht gar nicht das Wichtigste. Zuallererst mal ist es wichtig, dass wir uns dem Willen Gottes stellen. Freiwillig. Und das, da möchte ich euch heute Morgen mit hineinnehmen in verschiedene Situationen. Ich habe das heute Morgen ganz bewusst betitelt, diese Predigt, steh an deinem Platz. Und ich habe ja auch mehrere Jahre eine Gemeinde geleitet als Pastor. Von daher weiß ich, wie wichtig es ist, dass einzelne Gemeindemitglieder an ihrem Platz stehen. Und man kennt das ja auch so aus dem Gemeindeleben. Viele Gemeindeglieder haben so einen Lieblingsplatz. Da sitzen sie immer. So, das ist wahrscheinlich bei 90% von euch auch so. Oder vielleicht sogar bei 100%. Ich weiß es nicht. Ist weder geistlich noch ungeistlich so eine Einstellung, okay? Sondern es ist einfach so, wie es ist. Ja, aber dann bist du vielleicht als Verkündiger vorne, stehst du am Podium und du erwartest einen bestimmten Bruder oder eine Schwester auf seinen Platz anzutreffen, und du schaust hin und sie ist nicht da. Und gerade hattest du dir eigentlich gewünscht, dass in diesem kurzen Blickkontakt eine Bekräftigung oder eine Bestätigung oder eine Unterstützung in irgendeiner Weise geschieht, aber er sitzt nicht an seinem Platz. Und ich denke manchmal, Jesus schaut sich um und er sucht uns und wir stehen nicht an unserem Platz. Als der Engel Gabriel dem Daniel erschienen ist, dem Propheten Daniel, sagte er zu ihm an einer Stelle, er ist ihm ja mehrfach erschienen, steh an deinem Platz. Oder ich formuliere es mal um, nimm deinen Platz ein, lieber Bruder, liebe Schwester. Hör auf, Zeit zu verplempern für Nichtigkeiten. Manche von uns haben auch nicht mehr lange zu leben. Und es ist, du musst einfach lernen zu unterscheiden, was relevant ist und was nicht relevant ist. Du weißt selbst, Gott will gar nicht dein Leben einengen oder dir ungebührliche Gesetze auferlegen oder dich durch Regeln irgendwie begrenzen oder sonst irgendwas. Nein, er hat das Allerbeste für dich im Sinn und deswegen möchte er dich davor bewahren, dass du deine Zeit verplemperst für nichts. Einfach für Nichtigkeiten. Und dann schaust du, ich weiß noch, als ich, mein Vater ist vor gut zwei Jahren gestorben und ich habe ihn, bevor er gestorben ist, das war schon ein paar Jahre vorher, habe ich ihn mal besucht, weil ich mit ihm ein klärendes Gespräch haben wollte und hat er sich ganz gewundert, dass ich ihn besuche und er sagt zu mir, Bub, was willst du? Brauchst du Geld? Ich habe gesagt, na Vater, ich brauche kein Geld. Dann hat er gesagt, ja, am Werktag kommst du zu mir, hast du nichts zu arbeiten? Dann habe ich gesagt, doch, ich habe zu arbeiten, aber ich hab mir extra 2 Tage freigenommen, um Zeit mit dir zu verbringen. Da war er schon in Pension. Und dann hat er gesagt, ja, was willst du? Dann habe ich gesagt, ich habe 3 Fragen an dich, Vater. Die erste ist, was waren deine Ziele mit 25? Die zweite ist, welche von diesen Zielen hast du erreicht? Und die 3. Frage ist, für welche dieser Ziele hat es sich gelohnt zu kämpfen? So, und dann hat man lange Unterhaltung miteinander. Und du musst dir auch überlegen, was sind denn deine Ziele? Und heute Morgen möchte ich euch ein paar Menschen vorstellen, die haben sich Ziele vorgenommen und diese Ziele waren ihnen sehr wertvoll. Stelle dich an die Seite derer, die im Kampf stehen. Wir haben das gehört über die Medien, die verschiedenen Anschläge in Ägypten auf mehrere Kirchen am Palmsonntag und einmal in Alexandria, aber dann auch noch an anderen Orten und auch über diese Orte hinaus. Und ich möchte euch zu Beginn dieses Gottesdienstes, möchte ich euch diesen Mann hier vorstellen, Nassim. Wir haben mit seiner Ehefrau gesprochen, Nassim. Er ist Wachmann in der Kathedrale in Alexandria und ein paar Tage vor dem Palmsonntag, also vor dem Sonntag vor Ostern, hat seine Ehefrau noch mit ihm gesprochen, hat gesagt, Nassim, du weißt schon, an den Feiertagen, da machen die Islamisten besonders gerne Anschläge, also Alexandria ist in Ägypten, ja. Da machen die Islamisten besonders gerne Anschläge, du bist Wachmann, du stehst da eigentlich im Kreuzfeuer, du bist ganz vorne dabei. Und dann sagte der Nassim zu seiner Frau, weißt du Frau, ich habe meinen Platz von Jesus zugewiesen bekommen und mein Platz ist, dass ich Wachmann bin, hat er gesagt, und ich bin bereit, wenn es sein muss, auch zu sterben für das Werk Gottes. Und dann war es so, dann kam der Palmsonntag, er sah diesen Attentäter kommen, er kannte den Mann nicht, also das sind mehrere hundert Personen im Gottesdienst, aber er kannte diesen Mann nicht und er hat gesehen, wie dieser Mann in die Kirche rein möchte. Und Nassim ist einfach auf ihn zugegangen, hat gesagt, halt, wer bist du und bitte, bevor du in die Kirche, in den Gottesdienst reingehst, bitte geh mit mir durch die Sicherheitsschleuse, wie am Flughafen, also so ein Metalldetektor. Und dann hat er ihn zu dieser Sicherheitsschleuse geführt, in dem Augenblick, wo er mit diesem Mann an der Sicherheitsschleuse war, hat der sich in die Luft gesprengt und es starben, ich weiß nicht mehr, 29 Menschen wurden damit in den Tod gerissen. Wäre er in den Gottesdienst gegangen, hätte es das Leben von mehreren hundert Personen kosten können. So der Nassim, der war an seinem Platz und seine Frau hat uns gesagt, sein Leben war in der Kirche und jetzt lebt er im Himmel weiter. Ich weiß, er ist an einem guten Ort. Das Wort, das ich euch heute Morgen weitergeben möchte, ist, leide mit nach der Kraft Gottes. Du hast heute Morgen gesagt, du hast gesprochen über die Kraft Gottes. Wozu brauchen wir die Kraft Gottes? Wir brauchen die Kraft Gottes nicht, um lange Gottesdienste auszuhalten, okay? Ja, ich sag's nochmal, wir brauchen die Kraft Gottes nicht, um lange Gottesdienste auszuhalten. Wir brauchen die Kraft Gottes auch nicht, um am Montagmorgen auf die Arbeit zu gehen. Wir brauchen die Kraft Gottes auch nicht für das alltägliche Leben, sondern wir brauchen sie für übernatürliche Dinge. Denn die Kraft Gottes ist eine übernatürliche Kraft und eine übernatürliche Ausrüstung. Und hier schreibt Paulus an 2 unterschiedlichen Stellen, wofür diese Kraft notwendig ist. Hier an dem jungen Pastor Timotheus, leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes oder gemäß der Kraft Gottes. Wie leidet man gemäß der Kraft Gottes? Ich gehe da nicht weiter drauf ein, studiere das für dich. Kolosser 1,11, wir sind gekräftigt mit aller Kraft. Stell dir das mal vor. Wir sind gekräftigt, wir sind bereits gekräftigt. Ich habe immer wieder den Eindruck, wenn ich in Gemeinden komme, in sogenannte bibelgläubige Gemeinden, dass Christen Dingen hinten nachjagen, die sie schon lange haben. Und dann haben sie geistliche Ziele, die sie verfolgen, die eigentlich Luftschlösser sind. Wenn du immer darum betest, dass du mit aller Kraft gekräftigt wirst, dann vernachlässigst du eigentlich das, was hier in der Bibel steht. Wir sind gekräftigt mit aller Kraft. Und an anderer Stelle, wir sind mitversetzt an himmlische Orte. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in Christus Jesus. Kommen euch diese Schriftstellen bekannt vor? Das ist die Wahrheit. Jesus sagt, die Wahrheit wird dich frei machen. Wenn du nicht der Wahrheit glaubst, dann glaubst du etwas anderes, was nicht die Wahrheit ist. Sondern wenn es hier heißt, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, da könnte man so viel jetzt drüber sagen, das würde den Gottesdienstrahmen sprengen. Aber vielleicht habt ihr ein bisschen eine Vorstellung von dem, was es bedeutet, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit. Wir wissen, dahinter verbirgt sich etwas sehr, sehr Großes und Gewaltiges. Wozu sind wir gekräftigt? Zu allem Ausharren. Damit wir in schwierigen Situationen Jesus darstellen, ein lebendiger Brief sind, das Evangelium reden, in Liebe wandeln. Dazu sind wir gekräftigt mit aller Kraft, zu allem Ausharren. Mit aller Langmut. Und um es noch etwas deutlicher zu machen, was der Heilige Geist bewirkt, das sagt Jesus zu seinen Jüngern vor dem ersten Pfingstfest, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. So, dazu kommt der Heilige Geist auf uns, damit wir Zeugen sind. Nicht damit wir charismatische Gottesdienste haben, sondern damit wir Zeugen sind. Das ist das erste Zeichen dafür, dass du voll bist mit dem Geist, dass wir seine Zeugen sind. Und Zeugen, das heißt im Griechischen Martus, Märtyrer. Jemand, der mit seinem Leben, mit seinem Mund, mit seinen Taten bezeugt, dass er Jesus gehört. Der Weltverfolgungsindex. Wir kommen gleich zurück zu Ägypten, aber noch einmal hier die 50 Länder, in denen Christen am härtesten verfolgt werden. Und um das zu ergänzen, was wir heute Morgen im Interview gesprochen haben, Open Doors ist in all diesen 50 Ländern tätig. Wir haben dort eigene Mitarbeiter, wir stehen mit allen Glaubensfamilien, also allen Konfessionen im Gespräch. Wir fragen sie, wie sie ihren Glauben leben können, ob sie ihren Glauben leben können. Wir fragen sie jedes Jahr, wie sie Verfolgung erleben, und wir setzen uns mit den geistlichen Leitern im Land zusammen, um zu erfragen, welche Hilfe benötigen sie? Ist es materielle Hilfe? Ist es geistliche Hilfe? Brauchen sie Schulungen, Ausbildungen, Traumaseelsorge oder ganz unterschiedlich? Und dann entsprechend werden wir gemeinsam mit den Pastoren, Gemeindeleitern und Pfarrern, werden wir festlegen, wie die Hilfe im Land aussehen soll. Das sind unsere Brüder aus dem Sudan. Ich habe letztes Jahr in einem Gebetstreffen über sie berichtet. Da saßen sie schon über ein Jahr im Gefängnis. Und es war zu befürchten, dass sie zum Tod verurteilt werden sollten. Das ist eine der Tätigkeiten von Open Doors, dass wir in der westlichen Welt aufrufen zum Gebet. Viele, viele Christen haben für diese vier Brüder im Sudan gebetet. Sie waren angeklagt der Kriegsführung gegen die sudanesische Regierung, der Spionage, also todeswürdige Verbrechen, die sie begangen hatten. Und dann, es geschah ein Wunder. Der erste wurde freigesprochen am 2. Januar, glaube ich, war das, 2017. Und die anderen wurden dann verurteilt zu je 12,5 Jahren. Und unser Bruder Petr aus der Tschechei, er wurde zu 23 Jahren Haft verurteilt. Und das ist sehr, sehr schwer zu ertragen im Sudan. Und viele Christen haben weiter gebetet. Und jetzt vor ein paar Wochen kam dann die überraschende Nachricht, alle wurden am 11.05.2017 begnadigt. Es kann so geschehen oder so geschehen. Und ich möchte nochmal zurückgehen. Manche waren ja am Gebetsabend da. Als wir unsere Brüder getroffen haben bei einer Gerichtsverhandlung in der Hauptstadt in Khartoum, das war Anfang dieses Jahr, glaube ich, oder im Dezember letztes Jahr, da ging es ihnen gesundheitlich nicht gut und trotzdem konnte ein Mitarbeiter von uns ganz kurz mit einem Gefangenen sprechen und der hat gestrahlt über das ganze Gesicht. Dann hat er gefragt, wie geht's euch? Und er hat gesagt, ja, das Essen ist schlecht, hygienische Bedingungen unter aller Kanone und wir erleben schlimme Dinge hier. Und er hat gesagt, ja, aber du strahlst so, du freust dich so, was ist denn los? Hat er gesagt, stell dir vor, wir haben im Gefängnis eine Gemeinde gegründet. Er sagte, stellt euch vor, alle unsere Mithäftlinge sind Muslime. Sie haben noch nie das Evangelium gehört. Und liebe Brüder und Schwestern, das ist das, was ich meine, wenn ich sage, nimm deinen Platz ein. Was ist denn dein Platz dort, wenn du im Gefängnis bist? Dein Platz ist, dass du ein Verkündiger des Evangeliums bist. Eigentlich egal, wo du bist. Und sie haben ihren Platz eingenommen. In Eritrea wurden jetzt seit Anfang Mai mehr als 120 Christen verhaftet. Bitte betet für eure Brüder und Schwestern. Sie sind Eritrea. Bitte lest es nach bei uns auf der Website. Dort der Diktator von Eritrea, Afewerki, unterdrückt die Christen massiv und es sind, wir wissen nicht wie viele, aber eine große Anzahl von Christen ist dort im Gefängnis in Eritrea und sie werden gefoltert, sie erleben eine sehr schwierige Zeit. Das ist auch mit ein Grund, warum so viele aus Eritrea fliehen. Ägypten, da möchte ich etwas mehr Zeit darauf verwenden. Das Bild kennt ihr, 2015, 21 Christen, die vom IS enthauptet werden. Vor laufender Kamera werden ihnen die Köpfe abgeschnitten. Und eine Ansage an die Gemeinde in Ägypten. Wir sehen genau, was in Ägypten geschieht. Wir sehen, dass so viele Muslime zum Glauben an Jesus kommen. Und wir werden dafür sorgen, dass ihr als ägyptische Kirche, dass ihr damit aufhört. Wir werden euch in die Knie zwingen. Und der IS hat der Kirche in Ägypten ganz unmissverständlich den Kampf angesagt, hat gesagt, wir werden euch vernichten. Und heute möchte ich euch mit euch darüber sprechen, was danach geschehen ist. Einmal wurden die Familienangehörigen von diesen 21 Ermordeten, die wurden ins Fernsehen eingeladen und dann wurden sie befragt darüber, was sie über die Mörder, ihre Ehemänner, Väter oder Söhne denken. Und sie haben alle einheitlich gesagt, wir vergeben den Mördern, also diesen 21 Mördern, die den Christen jeweils den Kopf abgeschnitten haben, die Ehefrauen haben gesagt, ich vergebe dem Mörder meines Mannes. Oder die Kinder, wir vergeben den Mördern unseres Vaters. Und es hat die Öffentlichkeit in Ägypten erschüttert. Die Zeitungen waren voll davon. Das war abends zu bester Sendezeit. In der Talkshow wurden diese 21 Familienmitglieder eingeladen. Und das im nationalen Fernsehen, sowas gab es früher nie und das ist ein Zeichen dafür, einfach wie die vielen, vielen Gebete der Christen in Ägypten, wie die eine Veränderung der geistlichen Situation in Ägypten bewirken. Die Gemeinden beten und sie machen sich bereit, beziehungsweise sie sind bereit, Gottes Wort weiterzugeben, so nach dem, was Jesus gebetet hat, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst. Und das ist das, was die Christen in Ägypten auch erleben. Warum gibt es Anschläge auf Kirchen? Weil die Christen dort den Muslimen in Ägypten irgendetwas Böses tun? Weil sie ihnen Wohnungen wegnehmen oder Autos wegnehmen? Oder gar nichts dergleichen, ganz im Gegenteil. Christen sind bekannt für ihre Friedfertigkeit. Und Jesus bringt es auf den Punkt. Er sagt, ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind. Das ist der Grund, warum Christen verfolgt werden, weil sie nicht von der Welt sind. Wie ich nicht von der Welt bin. Warum wurde Jesus gehasst? Weil er ein Verbrecher war? Warum wurde er ermordet? weil er was Böses getan hat? Jesus sagt, sie haben mich gehasst ohne Grund. Und das ist das, was verfolgte Christen auch erleben. Hass ohne Grund. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Das, was Open Doors tut, unter vielen, vielen anderen, ich will euch nur ganz kurz ein Projekt vorstellen, Alphabetisierungskurse führen wir jetzt schon seit 12 Jahren durch, wo einfach Mädchen und auch Frauen, die in der islamischen Gesellschaft oft eine sehr, sehr schwierige und schlechte Stellung haben, wo die durch Alphabetisierungskurse eine Verbesserung ihrer Bildungschancen und damit auch der Berufsaussichten haben. Und da wurden schon mehrere Mädchen und Frauen diesbezüglich geschult. Und hier sieht man so eine Abschlussklasse. Man sieht also, das sind muslimische Mädchen, christliche Mädchen, sind da gemeinsam. Und Ziel oder Sinn der Aktion ist natürlich, dass die Mädchen lesen und schreiben lernen und auch Mathe lernen und vielleicht auch ein bisschen Haushaltsführung lernen und noch vieles andere. Aber Ziel ist vor allem, dass die muslimischen und christlichen Mädchen und Frauen zusammenkommen und merken, der andere ist gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Und man sitzt dann in einer Klasse und das ein ganzes Jahr lang. Es kommt zum Austausch und da kommt es auch natürlich zum Austausch über den Glauben. Und allein durch diese Alphabetisierungskurse haben sich schon viele Herzen für das Evangelium geöffnet. Hier nur mal eine Zahl, damit ihr wisst, wenn ihr Open Doors unterstützt, wo euer Geld hingeht. Ansonsten habe ich hinten auf dem Büchertisch so eine ganz kleine Broschüre, hast du dir in 3 Minuten angeguckt, wie wir weltweit helfen, aber hier Hilfe zu Selbsthilfeprojekte unterstützt wurden im letzten Jahr 879.379 Christen. So, das sind ganz, ganz unterschiedliche Projekte, zum Beispiel Ehemann wird ermordet und dann unterstützen wir die Ehefrau mit einem kleinen Hilfe zur Selbsthilfeprojekt, dass man ihr 2 Nähmaschinen kauft, sie eröffnet eine Nähstube, erwirtschaftet dadurch Geld, Einkommen und sie zahlt diesen Kredit zurück an Open Doors. Oder in der Familie, die Frau und der Mann haben ihre Arbeitsstelle verloren, zum Beispiel Zentralasien, mehr als 50% der Christen betrifft das dort, haben ihre Arbeitsstelle verloren, weil sie sich vom Islam zum Christentum bekehrt haben. In der Regel verlierst du dann deinen Arbeitsplatz. So, wie willst du Gemeinde bauen mit Christen, die keinen Job haben? So, das macht Open Doors. Unsere Unterstützung im Rahmen von Gemeindebau sieht so aus, dass wir den Christen helfen, Geld zu verdienen, ein eigenständiges, autarkes Leben zu führen, einen Job zu haben durch so ein Hilfe-zu-Selbsthilfe-Projekt. Das sieht dann zum Beispiel so aus, dass jemand 3 Ziegen erhält. Und damit beginnt eine Ziegenzucht und verkauft Ziegenmilch, Ziegenkäse und dergleichen mehr und so weiter. Und nach ein paar Jahren lebt er selbstständig. So, und das hat 879.379 Christen geholfen. Zurück nach Ägypten. Habe ich ja gesagt, IS hat vor, die Christen aus Ägypten zu verdrängen. Einmal gab es seit Beginn dieses Jahres eine Mordserie, oder ich sage es vielleicht anders, vor diesen Anschlägen in Tanta und Alexandria am Palmsonntag war es so, dass es im Dezember einen Anschlag auf die Peter- und Paul-Kathedrale in Kairo gegeben hat mit 29 ermordeten Christen. Dann seit Anfang Januar gibt es eine Mordserie in Ägypten, wo Christen in ihrer Wohnung heimgesucht oder aufgesucht werden und ihnen wird nur die Kehle durchgeschnitten. Es fehlt nichts. Kein Geld, kein Schmuck, kein Gold, kein Handy. Es fehlt gar nichts, nur die Kehle ist durchgeschnitten. Und damit will der IS seine Drohung unterstreichen, wir finden euch überall, auch zu Hause, egal wo du bist, in euren Kirchen, bei euren Festen, ihr sollt euch nirgendwo mehr sicher fühlen, auch nicht zu Hause. Und das ist natürlich eine enorme Bedrohung für die Christen dort. Und dann jetzt nachdem, dass eben da mehrere Christen in ihren Häusern, in ihren Privathäusern ermordet wurden, Kehle durchgeschnitten wurde, dann die Anschläge auf die Kirche in Tanta und Alexandria. Und so wurden dieses Jahr bereits mehr als 100 Christen ermordet. Und der jüngste Anschlag oder die jüngste Mordaktion, muss man sagen, war ja jetzt in Minya. Das war Ende Mai, als ein Reisebus angehalten wurde. in dem Muslime und auch Christen saßen. Die Leute wurden, und IS-Kämpfer kamen rein, alle vermummt und dann eben mit ihrer typischen IS-Aufmachung, Kalaschnikow in der Hand. Und dann wurden alle gefragt, was bist du, Muslim oder Christ? Okay, Muslime, bitte alle aus dem Bus raus. Und dann wurde jeder einzelne Christ gefragt, möchtest du, sag Jesus ab, dann kannst du sofort den Bus verlassen. Jeder Einzelne. Kein einziger hat Jesus abgesagt. Sie wurden alle ermordet. Es ist tatsächlich ein Kampf, in dem wir stehen. Und liebe Brüder und Schwestern, ich muss es einfach nochmal sagen, unser Kampf besteht darin, dass wir für unsere Brüder und Schwestern beten. Und ich sage noch einmal zu dir, nimm deinen Platz ein. Und Jesus schaut sich manchmal um und er sucht dich, ob du an deinem Platz stehst, und da ist niemand. Ich suchte einen Mann, heißt es im Alten Testament. Ich suchte einen Mann, der in den Riss treten würde. Einen Mann im ganzen Land. Und ich fand keinen, sagt der Herr. Ja, die anderen werden schon beten. Genau. Das sagen die anderen auch. Als jetzt die Christen erneut im Fernsehen interviewt wurden, ich zeige euch noch ganz jetzt zum Schluss ein Interview. Bevor ich das tue, möchte ich noch auf etwas hinweisen. Damit euer Gebetsleben etwas besser gelingt und ihr wisst, wie es euren Brüdern und Schwestern geht, habe ich euch heute wieder den Gebetskalender mitgebracht. Der liegt hinten auf dem Büchertisch. In diesem Heft, das kommt immer monatlich, ist immer dieser Gebetskalender eingeheftet, den kann man dann so rausnehmen. Heute ist das Gebetsanliegen Myanmar. Weißt du, wie es den Christen in Myanmar geht? Ich wüsste es auch nicht, wenn ich nicht drüber lesen würde, weil ich stehe nicht mit denen telefonisch in Verbindung, okay? So, ich muss über sie lesen. Heute Morgen steht etwas über die Christen in Myanmar drin. Das liest du in 30 Sekunden und dann bitte bete doch für deine Brüder und Schwestern. Und wenn du diesen Gebetskalender, wir geben den jeden Monat neu raus, damit die Gebetsanliegen aktuell sind. Wir schicken dir diesen Gebetskalender gerne kostenlos zu, kostet dich gar nichts. Und dann lässt du dir den nach Hause schicken, legst du dir den auf deinen Küchentisch und jeden Tag, ob morgens oder abends, betest du für deine Brüder und Schwestern. Bitte nimm ihn auf jeden Fall mit nach Hause. Und wenn du ihn noch nicht nach Hause erhältst mit der Post, bitte lass ihn dir schicken. Bleib mit deinen Brüdern und Schwestern in Verbindung. Wir sehen, in welchen Situationen sie sind, aber die Frage ist tatsächlich, sie haben ihren Platz eingenommen, hast du deinen Platz eingenommen? Ich zeige euch jetzt ein Interview im staatlichen Fernsehen, das hat vor ein paar Tagen stattgefunden. Und beste Sendezeit, staatliches Fernsehen, und dieser Fernsehmoderator ist einer der bekanntesten im ganzen Land. Und er hat eine Journalistin geschickt nach diesen Anschlägen am Palmsonntag, hat eine Journalistin geschickt zu einer dieser christlichen Familien, die Angehörige verloren haben, wo jemand ermordet wurde, und dann haben sie die vor laufender Kamera interviewt. Also der Filmclip ist in Arabisch, aber passt gut auf, vielleicht können wir da vorne mal das Licht ausmachen, ist das möglich? Okay, bei diesem Filmclip wird oben dann ein Text erscheinen und dieser Text ist die Übersetzung von dem, was da arabisch gesagt wird. Okay. Ist nur ein kurzer Clip von 2 Minuten, aber so wirkt die Haltung der Christen, die immer nach diesen Attentaten sagen, sie werden gefragt, so, und wie ist das mit euch, jetzt nachdem dein Ehemann ermordet wurde oder nachdem deine Tochter hier durch den Bombenanschlag umkam in der Gemeinde, so, wie geht's euch jetzt hier in Ägypten? Wie lebt ihr unter 90% Muslimen? Und sie sagen, wir beten für die Muslime, wir lieben die Muslime. Und das hat den Moderator enorm beeindruckt. Hört mal zu. Ton ist an, ja?
ربنا يسامحكم واحنا مسامحينكم بامانه بقولها مسامحكم مصدقين لان انتوا حطيتوا لي ابو ولادي في مكان ما كنتش اتمنى العمر كله صدقيني بامانه. يعني انا عمري انا بفتخر بيه وبتمنى اكون انا جنبه صدقيني يا بنتي. واشكرك يا حبيبتي.
Der Moderator, der das alles beobachtet, live im Fernsehen.
أقباط مصر مصنوعين من فولاذ. أقباط مصر مئات السنين بيتحملوا كوارث ومصايب كتيرة. القبط المصري يعشق تراب بلده.
مسلم نعم.
القبط المصري يتحمل كل شيء عشان وطنه. وإيه كمية التسامح اللي عندكم دي؟ لو أعدائكم يعرفوا قد إيه أنتوا متسامحين بجد ما كانش حد يصدق. ده أنا لو أبويا والله ما أقول كده أبدا. الناس دي عندها كمية تسامح عن حق عن عقيدة. دول بني أدمين والله مصنوعين من مادة تانية.
Ihr seht, wie das die Gesellschaft in Ägypten bewegt. Sie schauen genau hin. Und sie merken, diese Christen, sie folgen dem Gott, der sagt, Gott ist die Liebe. Ich bin die Liebe. Und das beeindruckt viele. Viele kommen zum Glauben an Jesus. Das allerletzte. Noch 2 Minuten, ist das okay? Ich bin schon über der Zeit, gell? Ich möchte euch noch diesen Mann vorstellen. Auch er hat seinen Platz eingenommen. Er heißt Michael, ist in der Gemeinde groß geworden. Das ist seine Familie, seine kleine Tochter Priscilla, seine Frau Sarah. Und er war in Tanta in der Kirche, als dieser Anschlag war, am Palmsonntag. Michael singt im Chor mit in der Gemeinde, ist Diakon in der Gemeinde, also arbeitet voll mit. Seine Frau hat uns dann erzählt im Interview, er ist praktisch abends mit einem Lied ins Bett und frühmorgens mit einem Lied aufgewacht. Also er war so ein richtiger Jesus-Typ und hat Jesus sehr geliebt. Und an dem Palmsonntag sagt er zu seiner Frau, bitte nimm unsere Tochter und setz dich in die letzte Reihe. Sie hat gesagt, sie wusste nicht, warum er das sagt, aber sie hat es einfach gemacht. Und er hat vorne im Chorgestühl, wie das bei den großen Kirchen so ist, er hat dann vorne gesungen, vorne war dann der Anschlag und er wurde getötet bei diesem Anschlag. Sarah und die Tochter Priscilla haben überlebt. Und am Tag vorher, da hatte die kleine Priscilla Geburtstag und während der Geburtstagsfeier sagt er zu seiner Frau, sie hat gesagt, sie hat es erst überhaupt nicht realisiert, was er da sagt, während der Geburtstagsfeier sagt er zu ihr, ich glaube, Jesus wird mich bald heimholen, mitten in der Geburtstagsfeier. Und die Sarah wusste überhaupt nichts damit anzufangen. Und dann am nächsten Tag hat sie verstanden. Michael wusste, was auf ihn zukommt, aber er hat seinen Platz eingenommen. Und ich möchte dich heute Morgen bitten, dass du deinen Platz einnimmst. Lass uns doch zusammen aufstehen. Lass uns noch ein gemeinsames Gebet sprechen für die verfolgten Christen. Ich würde euch jetzt darin anleiten in diesem Gebet und wenn ihr euch da in euren Herzen mit mir eins macht. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich ganz besonders für unsere Brüder und Schwestern dort in Ägypten. Herr, die so viel Liebe zeigen, so viele Muslime kommen zum Glauben an Jesus, weil sie diese Liebe der Christen sehen. Und du offenbarst dich durch deine Gemeinde dort in Ägypten. Herr, wir bitten dich mit all diesen Bedrängnissen, Anschlägen, der Gewalt, die sie erleben, den Bedrohungen. Wir bitten dich, dass du unseren Brüdern und Schwestern hilfst, dass sie stark stehen und feststehen im Glauben. Dass sie weiter ihren Platz einnehmen, jeder für sich alleine, aber auch als Gemeinde in der Gesellschaft. Herr, sie sind, obwohl sie eine kleine Minderheit sind, sind sie eine Stimme, die im ganzen Land gehört wird. Und wir bitten dich, dass du sie darin bestärkst und befestigst und dass du sie bewahrst in der Einheit des Glaubens. Ich bitte dich aber auch für die Gemeinde hier in Mehring, dass du uns allen hilfst, dass wir unseren Platz einnehmen, Herr, und dass wir auch die Stimme in der Gesellschaft sind, die Jesus offenbart und die auf Jesus hinweist. In aller Liebe, in der Kraft des Heiligen Geistes und in aller Demut. Dafür schenke du Gnade, Herr. Darum bitten wir dich im Namen Jesus. Amen. Gott segne euch.